Wir feiern heute mal wieder Taufe und Taufe ist für uns immer ein schönes Ereignis, ein schöner Anlass, Gottesdienst zu feiern. Es ist was Besonderes, dass da zwei Männer sich entschieden haben, ins Wasser zu steigen, nicht um baden zu gehen, sondern um sich taufen zu lassen. Zwei Männer machen heute einen verbindlichen Schritt, der Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben hat. In der Taufe bezeugen sie, dass sie an Jesus Christus glauben, dem Sohn Gottes, der für sie gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, der jetzt lebt, der zu Rechten Gottes sitzt und der eines Tages wiederkommen wird. Und in der Taufe erklären sie sich ganz öffentlich und sichtbar dazu bereit, Jesus nachzufolgen und ihr Leben nicht mehr nach eigenen Maßstäben zu leben, sondern nach den Maßstäben Gottes. Sie drücken aus, wir wollen ein Leben führen, das Jesus ehrt. Aber in der Taufe passiert noch etwas mehr mit ihm. Sie erleben sozusagen symbolisch eine Wiedergeburt. Das alte Leben mit der ganzen Schuld, das sich aufgehäuft hat, die ganze Schuld, die sich angesammelt hat, all das wird abgewaschen in dem Wasser und sie tauchen als neuer Mensch, als gereinigter Mensch wieder auf. Die Bibel sagt, sie sind symbolisch mit Christus gestorben, begraben und mit ihm wieder auferstanden. Aber die Taufe ist nicht nur ein Symbol, sondern auf geistliche, unsichtbare, irgendwie geheimnisvolle Ebene passiert eine ganz reale Veränderung mit euch. Ihr werdet zu geheiligten Kindern Gottes. Und geheiligt heißt zwei Sachen. Geheiligt heißt erstmal, dass ihr zu Gottes Eigentum werdet, dass Gott jetzt sagt, ihr gehört zu mir. Ihr seid jetzt meine Kinder. Und zum anderen bedeutet das, dass ihr befreit seid von all dem, was euch bisher von Gott getrennt hat. Und auch wenn euer Leben jetzt nicht perfekt wird und man nicht immer das in eurem Leben sehen wird, dass ihr jetzt neue Menschen seid, gilt es doch vor Gott. Denn Jesus Christus hat eure Schuld, die ihr auch in Zukunft tun werdet, auf sich genommen. Wenn Menschen sich entscheiden, so einen radikalen Schritt zu tun, zu sagen, ich gehöre es nicht mehr mir selbst, ich gehöre es Gott, ich lebe mein Leben jetzt voll und ganz nach den Maßstäben Gottes, dann stellt sich ja schon die Frage, was bewegt eigentlich heute noch Menschen zu so einem radikalen Schritt? Und um dieser Frage mal auf die Spur zu kommen, gucken wir uns heute diese Begebenheit, von der Doro gerade gelesen hat, mal genauer an. Hier wird uns geschildert, wie ein Mann zu dem Entschluss kam, sich taufen zu lassen. Und das war nicht irgendwer, nicht irgendein Mann, sondern das war der Finanzminister der Königin von Äthiopien. Also ein Mann mit viel Einfluss und ein Mann mit viel Geld. Und dieser Mann hat sehr viel, viel von dem, was sich auch Menschen heute, glaube ich, sehnen. Wir Menschen sehnen uns nach einer bedeutungsvollen Aufgabe. Wir wollen irgendwie Ansehen haben. Wir sehnen uns auch nach einer Menge Geld. Also er hat viel, wonach auch Menschen heute sich sehnen. Und trotzdem ist dieser Mensch auf einer Suche. Man könnte diese Suche ganz einfach betiteln mit der Suche nach Gott. Und hinter dieser Suche nach Gott, da ist eigentlich eine Suche, die jeden betrifft. Die Frage nach Sinn, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Die Frage nach Identität, wo gehöre ich eigentlich hin, wo komme ich her, was ist mein Platz in dieser Welt? Die Frage, ist mein Leben endlich? Was passiert eigentlich, wenn ich gestorben bin? Diese Suche beschäftigt diesen Äthiopier und die Götter seiner Heimat, die scheinen ihm die Antworten, die er sucht, nicht geben zu können. Denn er sucht nicht bei ihnen, sondern er sucht bei dem Gott der Bibel. Und er setzt Hoffnung auf den Gott der Bibel. Und diese Suche nach Gott ist für den Äthiopier alles andere als eine Nebensächlichkeit. Dieser Äthiopier investiert eine Menge. Und das Erste, was er ganz offensichtlich investiert, ist Zeit. Er investiert Zeit in die Suche nach Gott. Er reist nach Jerusalem. Das ist nicht mal eben nur so ein kleiner, schneller Trip, wie mit dem Auto mal eben schnell nach Hamburg fahren, eine Stunde ist man da, sondern er ist langsam unterwegs, er sitzt in einem Wagen, das war vermutlich eine Kutsche, und die Strecke ist, ja, weit, ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Kilometer, aber das ist das Äthiopien damals, das ist in dem Gebiet des heutigen Sudans, das heißt, man muss einmal quer durch Ägypten durch, und dann oben, da irgendwo beim Nil, dann übersetzen und dann irgendwann ist man in Jerusalem. Also es war eine Reise, die hat mehrere Tage gedauert. Und wenn man so eine lange Reise antritt, dann hat man einen großen Vorteil. Man hat eben eine Menge Zeit, man hat keine Ablenkung Und man kann über eine Menge nachdenken, denn diese Suche nach Gott ist ja keine örtliche Suche, auch wenn er sich entschließt, nach Jerusalem zu wandern und dort Gott zu anbeten, ist die Suche nach Gott ja etwas, was in uns drin passiert. Und dieser Äthiopier konnte die ganze Reise nutzen, um zu gucken, was ist eigentlich mein Herz, wonach sehne ich mich, vielleicht hat er gebetet. Und ich habe mich gefragt, wie würden wir denn eine so lange Reise hinter uns bringen? Würden wir auch sagen, oh, ich habe jetzt Zeit, mich hinzusetzen in diesen Wagen und kann die Natur bewundern, gucken, wer hat das eigentlich gemacht? Kann ein bisschen in mich gehen und gucken, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Wie ist mein Leben gelaufen? Was habe ich gut, was habe ich schlecht gemacht? Vielleicht mal versuchen zu beten, so die ersten Schritte zu machen, um zu einem Gott zu beten, den ich noch gar nicht kenne. Ich vermute, viele von uns würden einfach da sitzen und so machen. TikTok. 15 Sekunden Videos in Dauerschleife und irgendwann ist die Reise halt vorbei. Ich glaube, der Unterschied zu diesem Äthiopier und uns ist nicht, dass wir heute uns diese Fragen nicht mehr stellen. Ich glaube, diese Fragen nach Sinn, nach Bedeutung, nach wo geht's eigentlich hin, die beschäftigen jeden irgendwann. Das Problem heute ist, dass wir so viel Ablenkung haben und dass wir uns, glaube ich, gewöhnt haben, diese wichtigen Fragen einfach zur Seite zu schieben. Denn wir nehmen uns diese Zeit nicht mehr. Das sind wichtige Fragen, die jeden betreffen, aber es ist leichter, sie zur Seite zu schieben und uns irgendwie abzulenken. Mit Smartphone oder sonst irgendwas. Und das Problem ist, dass diese Fragen dadurch ja nicht verschwinden. Sie sind trotzdem da und irgendwann holen sie einen ein. Und wenn sie einen zu spät einholen, dann guckt man als alter Mensch auf sein Leben zurück und fragt sich, was habe ich eigentlich für ein Leben gelebt? War es das Leben, das ich leben wollte? Habe ich mein Leben auf die richtige Karte gesetzt oder habe ich mein Leben sinnlos verplempert? Dieser Äthiopier hat also eine Menge Zeit, nachzudenken und zu investieren in diese Suche nach Gott. Aber der Äthiopier, der investiert noch mehr, und zwar investiert er jede Menge Geld. Nicht nur, dass die Reise viel Geld gekostet hat, sondern wir lesen hier, dass er in Jerusalem sich offensichtlich eine Schriftrolle gekauft haben muss, denn er liest auf der Rückreise im Buch Jesaja. Damals gab es noch keine Bücher, auch die Bibel gab es ja so noch nicht, sondern das, was es an Schrift gab, das gab es in Schriftrollen und das waren Raritäten schon damals und die waren unglaublich wertvoll, die haben ein Vermögen gekostet und es ist allein schon ein Wunder, dass die Äthiopier als Heide an sowas rankam, aber irgendwie muss er es geschafft haben und vielleicht dadurch, dass er noch mehr Geld investiert hat. Also diese Suche nach Gott, die lässt er sich auch was kosten. Und das drückt ja aus, dass diese Suche nach Gott für ihn wertvoll ist. Er sagt nicht zu Gott, okay Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mal und ich gucke dann, ob du es wert bist, dass ich in dich investiere, dass ich mein Leben nach dir richte. Er wartet auch nicht darauf, dass Gott sich in ihn investiert und sagt so, Gott, jetzt zeig mal, ob es dich gibt. Nein, er investiert in die Suche nach Gott, weil er weiß, dass am Ziel dieser Suche das ist, was er sich sehnt zu finden. Und das ist etwas Wertvolles, das ist nämlich Gott. Und Gott ist ja nicht irgendwie so ein kleiner Flaschengeist, den man so mit sich rumträgt und immer auspackt, wenn man ihn braucht, sondern Gott ist der Herr, der Schöpfer dieser Welt, dem ich gehören darf. Und dass der Äthiopier so viel investiert in die Suche nach Gott, ist noch bemerkenswerter, wenn man bedenkt, was der Äthiopier für eine Person ist. Aus jüdischer Sicht ist dieser Äthiopier ein waschechter Heide. Und das ist problematisch. Denn den jüdischen Glauben, den kann man nicht einfach so mal annehmen, sondern in der Regel wird man als Jude geboren. Das ist eine Blutlinie, ja, die weitergegeben wird von Geschlecht zu Geschlecht. Deswegen war es ja auch besonders wichtig, dass Juden sich nicht irgendwie vermischen mit anderen Völkern, sondern ein jüdischer Mann idealerweise eine jüdische Frau heiratet. Weil es eben deutlich schwieriger für einen Heiden ist, diesem Gott der Bibel zu dienen. Und dazu kommt noch, dass er ein Eunuch ist, also ein Kastrierter, ein Beschnittener. Das klingt für uns heute komisch, damals war das durchaus üblich, dass wenn Männer in den Dienst für eine Königin traten, dass man sie dann beschnitten hat, damit sie nicht auf doofe Gedanken kommen. Aber aus jüdischer Sicht war das extrem schwierig, denn ein Eunuch durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Für die Heiden gab es im Bereich des Tempels in Jerusalem so einen Vorhof für Heiden, wo selbst sie anbeten durften, aber Eunuchen durften nicht mal diesen Vorhof betreten. Und ich frage mich, wie enttäuschend muss das für den Eunuchen gewesen sein? Er geht diese lange Reise, nimmt er auf sich, investiert Zeit, ist dann endlich in Jerusalem, steht dann vor dem Tempel und hört dann einfach noch, du kommst hier nicht rein. Du darfst wieder nach Hause gehen. Nun hätte der Äthiopier ja sagen können, ey, wenn das so ist, Gott, dann suche ich mir eben einen anderen Gott. Wenn du, Gott, es mir so schwer machst, dass ich dich kennenlernen kann, dann kannst du mir auch gestohlen bleiben. Das könnte ja so das erste Motiv auf der Suche nach Gott sein. Ich suche mir einen Gott, der mir gefällt. Wir haben ja heute so viele Optionen. Wir können uns an so vielen unterschiedlichen Stellen auf die Suche machen. Da ist die Religion und dann gibt es noch so diese Mischsachen. Also die Frage, was bringt mir was, was gefällt mir was? Aber der Äthiopier, der sucht nicht irgendeinen Gott, er sucht den einen Gott. Und er ist bereit, ihn anzuerkennen, so wie er ist. Er ist bereit, seinen Willen zu achten und sich ihm zu unterstellen. Und klar, es ist frustrierend für diesen Mann, aber deswegen gibt er diesen Gott nicht auf, sondern der investiert noch mehr und kauft die Schriftrolle, um ihn noch mehr kennenzulernen. Obwohl es nahezu unmöglich scheint, zu diesem Gott überhaupt irgendwann mal eine Beziehung aufzubauen. Aber wisst ihr, was das Spannende ist? Der Äthiopier, der ist noch auf der Suche nach Gott, aber Gott hat den Äthiopier schon längst gefunden. Genau damit fängt er die Begebenheit an. Da heißt es dann in Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Gott beauftragt Philippus, in die Einöde zu gehen. Er wird in die Pampa gesendet. Und dort soll er eben diesen Äthiopier treffen. Gott schickt ihn dorthin, weil Gott den Äthiopier schon längst sieht. Und dass Philippus nun in die Einöde gehen soll, das ist ein total unpassender Zeitpunkt. Wir lesen im selben Kapitel einige Verse vorher, dass Philippus gerade beschäftigt ist mit einer gewaltigen Erweckung. Er predigt und da kommen Hunderte, vielleicht Tausende Menschen zum Glauben. Was er bisher tat, war wahrscheinlich so Taufe in Dauerschleife, der Erste und der Nächste und wieder einer getauft. Ja, und dann die alle irgendwie begleiten und seelsorgerlich dahin bringen, dass sie taufen können überhaupt und dann Gemeinde aufbauen. Philippus hatte keine Zeit, einfach mal in die Pampa zu gehen und da irgendeinen Menschen zu treffen. Da waren Tausende von Menschen, über die sich kümmern muss. Warum jetzt dieser eine? Ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges uns darüber sagt, wie Gott ist. Bekehrung ist für Gott kein Massenereignis, sondern Gott nimmt Menschen in den Fokus. Gott nimmt jeden einzelnen Menschen in den Fokus und er sieht jeden einzelnen Menschen. Gott sieht diesen Äthiopier, der so verzweifelt nach ihm sucht, diese massive Enttäuschung in Jerusalem erlebt haben muss und sich fragt, kann ich überhaupt irgendwann mal zu diesem Gott, den mich dienen will, vordringen? Gott sieht ihn schon längst. Und die ganzen Interpretationen biblischer Regeln, die Gründe, warum der Äthiopier Gott nicht gehören kann, die interessieren Gott in dem Moment überhaupt gar nicht. Ist das nicht schön, dass Gott über unsere religiösen Verständnisse von dem, was richtig und was falsch ist, steht, weil er die Regeln nämlich gemacht hat und er ist derjenige, der uns Erkenntnis schenkt darüber, wie sie zu verstehen sind. Und manchmal machen wir Regeln strenger wahrscheinlich, als sie von Gott überhaupt gemeint sind. Gott möchte nämlich diesem Äthiopier begegnen. Das ist spannend. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt und irgendwie gelingt es, Gott jeden dieser Menschen in den Fokus zu nehmen. Das heißt, er sieht auch dich und er sieht auch mich und er kennt uns, er weiß, was uns bewegt, er weiß, wie es uns geht. Und ihm ist alles daran gelegen, dass wir ihn kennenlernen. Also macht Philippus sich nun auf diesen stundenlangen Fußmarsch mitten in die Pampa hinein, obwohl er eigentlich gar keine Zeit dafür hat. Und Gott lenkt das Timing genau so, dass Philippus nun bei diesem langen Weg genau auf den Wagen des Kämmerers trifft. Und zwar genau in dem Moment, als der Kämmerer diese Bibelstelle laut liest. Da heißt es dann, also in Vers 32, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinen Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Verstehst du diesen Vers? Schon ein spezieller Vers. Es ist irgendwie klar, dass der Äthiopier diesen Vers nicht versteht. Aber das Spannende ist, es ist perfektes Timing, denn der Eunuch liest gerade eine Bibelstelle, die auf Jesus weist. Und ich will diese Bibelstelle einmal im Zusammenhang lesen, weil da sind einige Verse, die davor kommen, die für das Verständnis besonders wichtig sind. Ich lese mal Jesaja 53 ab Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn? Wem ist er offenbart geworden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen aber sein Antlitz, gefiel uns nicht. Also hier ist die Rede von einem Menschen, einer Person, die irgendwie auftaucht, die irgendwie aufwächst. Und dann heißt es hier, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wer Jesus kennt, der muss nicht lange überlegen, um darauf zu kommen, dass hier Jesus gemeint sein könnte. Und das ist für Philippus die perfekte Anknüpfung. Aber der Äthiopier, natürlich versteht er nicht. Er kennt Jesus nicht, das Neue Testament gab es noch nicht. Und er liest jetzt also hier und fragt sich, was kann das bedeuten? Selbst die Juden stritten darüber, wie man diesen Text verstehen sollte. Spricht Jesaja von sich selbst? Ist es ein Bild für das ganze Volk Israel oder ist es womöglich doch eine Andeutung auf einen Messias, der irgendwann kommen sollte? Philippus fragt also, verstehst du, was du da siehst? Er nutzt diesen Anknüpfungspunkt, um mit dem Äthiopier ins Gespräch zu kommen. Er muss nicht überlegen, wie schafft er es, als kleiner, unbedeutender Mann mit diesem wichtigen Finanzminister ins Gespräch zu kommen. Eine einzige Frage ist der Türöffner. Und die Tür öffnet sich tatsächlich und Philippus steigt in den Wagen. Und der Äthiopier sagt, ja natürlich verstehe ich das nicht, wie soll ich auch? Keiner erklärt es mir. Die herzliche Einladung, dass Philippus jetzt das Evangelium erzählt. Und das fängt er jetzt an zu erzählen. Wir wissen gar nicht, wie lang diese Erzählung ging. Er stieg in den Wagen und der Weg des Äthiopiers war lang. Vielleicht waren sie eine halbe Stunde unterwegs. Ja, man kann das Evangelium auch in einer Minute erklären. Haben wir auch schon gemacht. Aber man kann auch ausführlich einfach mal 10 Stunden lang von Jesus erzählen. Möglich, dass es so war. Auf jeden Fall erklärt Philippus das Evangelium. Und vielleicht hat Philippus damit angefangen, dass er erklärt, dass es tatsächlich eine Grenze gibt zwischen Menschen und Gott. Und das ist keine fromme Grenze, die aus Regeln besteht, die Menschen von Gott ausschließen. Ja, diese Grenzen sind nicht, dass der Eunuch ein Eunuch ist und dann auch noch ein Heide, sondern die Grenze, die es zwischen jedem Menschen und Gott erstmal gibt, die nennt die Bibel Sünde. Es ist nämlich eine Tatsache, dass Gott heilig ist. Und heilig bedeutet zum einen, dass Gott makellos und komplett frei von Schlechtem und von Dunklem ist, aber dass er auch herrlich ist, dass er gewaltig ist, dass er mächtig ist. Aber wir Menschen, wir sind alles andere als heilig. Wir werden jeden Tag aufs Neue schuldig. Und das schließt eine Gemeinschaft mit dem heiligen Gott aus. Und das, was der Äthiopier in Jerusalem erlebt hat, dass er nicht in den Tempel durfte, um anzubeten, war letztlich am Ende dann doch ein Ausdruck von der Trennung, die jeder Mensch zu Gott hat. Nicht wegen frommer Regeln, sondern wegen unserer Schuld, die unsere Gemeinschaft mit Gott zerstört. Wenn ich dir nun sage, du bist schuldig, dann entgegnest du mir vielleicht, aber ich bin doch ein guter Mensch. Ich glaube, ich bin auch ein guter Mensch in der Regel. Und trotzdem werde ich schuldig. Die beiden Täuflinge, die sitzen hier jetzt in weißen Klamotten. Und das ist ja ein Symbol dafür, dass sie gereinigt werden, dass der Schmutz von euch abgewaschen ist. Aber stellt euch mal vor, dass du am Anfang deines Lebens genauso eine weiße Weste bekommen hast. Ja, und jeder Fehler, den du machst, jedes Mal, wo du einen Menschen verletzt, wo du etwas Dummes tust, wo du Gesetze übertrittst, kommt irgendwie Schmutz auf dieses weiße Gewand. Und die Frage ist ja erstmal, wann ist so ein weißes Gewand schmutzig? Ich musste heute mit Schrecken erkennen, dass meine Taufhose auch schmutzig ist, zum Glück vor allem auf der Hinterseite, deswegen seht ihr das jetzt nicht. aber sie ist schmutzig. Schon ein kleiner Fleck macht dieses Taufgewand schmutzig. Aber nun hatten die beiden ihr ganzes Leben lang Zeit, das Schmutz aufzuhäufen. Ja, und Schmutz geht nicht dadurch weg, dass man es irgendwie versucht, wieder gut zu machen, sondern Schmutz geht nur dadurch weg, dass man die Klamotten reinigt. Und wenn man so komplett schmutzig ist, ja, und Gott trotzdem noch im weißen Gewand ist, wie kann dann Gott einen Schmutzigen in den Arm nehmen? Er würde sich selber beschmutzen. Genau das passiert, ja, wenn der heilige Gott auf schuldige Menschen trifft. Aber dieser heilige Gott, der sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und deswegen schickt er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt, um dieses Schuldproblem eins für alle Mal zu lösen. Indem Jesus Christus für uns stirbt, sein Blut für uns vergießt, unsere Schuld auf sich nimmt. Hier heißt es in Jesaja, die Strafe lag auf ihm. Er hat unsere Schuld getragen, damit wir von unserer Schuld befreit werden, eine weiße Weste bekommen und so Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und das ist diese wunderbare Nachricht, die Philippus dem Eunuch sagen kann. Das, was du dachtest, was dich von Gott trennt, das trennt dich nicht von Gott. Das, was dich von Gott trennt, ist deine Schuld, aber dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Und diese Lösung ist Jesus Christus. Und das bedeutet die Bibelstelle, die du da gerade gelesen hast, dass du einen Erlöser hast, der für dich gestorben ist und der es möglich macht, dass deine Suche jetzt endlich ein Ende hat und du am Ziel bist und Gott kennenlernen darfst. Und dann erzählte Philippus wahrscheinlich noch von der Taufe und sagte, und normalerweise ist das so, dass wir das dann in der Taufe besiegeln. Das, was du erkannt hast, dass Jesus für dich gestorben ist, das besiegeln wir in der Taufe. Das ist auch wichtig bei diesem Bekehrungsprozess. Am Schluss kommt die Taufe, wo wir dann nochmal ganz symbolisch erfahren, Schuld wird abgewaschen und du bist ein neuer Mensch. In dem Moment, vielleicht gerade in dem Moment, kommen sie an diesem Gewässer vorbei, wieder so ein perfektes Timing. Und dann hat der Äthiopier diesen Geistesblitz. Was hindert uns jetzt, da direkt ins Wasser zu gehen? Was hindert es, mich taufen zu lassen? Und Philippus sagt dann, wenn du von Herzen an Jesus Christus glaubst, spricht überhaupt nichts dagegen. Wer von Herzen an Jesus Christus glaubt, für den gibt es keinen Grund, sich nicht taufen zu lassen. Und so steigen sie in dieses Gewässer, vielleicht war es eine Pfütze oder ein kleiner Bach, wir wissen es ja gar nicht genau. Und da wird der Eunuch getauft und wird zu einem Kind Gottes. Dann lesen wir, dass ihn Freude erfüllt. Ja, dieses neue Leben mit Jesus, das ist kein Opfer. Klar, es kostet was, es wird auch euch was kosten, dieses Leben zu gestalten, aber es lohnt sich. Und diese Freude habt ihr, glaube ich, erlebt, als ihr Jesus Christus kennengelernt habt. Dann wird hier noch beiläufig erwähnt, dass Philippus einfach mal so entrückt wird. Ja, das ist dann eher so eine Nebensächlichkeit, für uns wahrscheinlich das Spektakulärste, das spielt aber da gerade keine Rolle. Der Äthiopier, der ist zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen. Philippus wird jetzt woanders gebraucht. Aber das Besondere ist, dass Gott bis heute Menschen in den Fokus nimmt. Bis heute erkennen Menschen, dass Jesus Christus ihr Erlöser ist. Und Gott sieht dich auch jetzt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute Morgen hier ist und ganz genau weiß, wie du zugehört hast, was dir dabei durch den Kopf gegangen ist, was dir für Fragen gekommen sind. Und ich glaube, Gott hat großes Interesse daran, dich mehr kennenzulernen und dass du ihn mehr kennenlernst. Und vielleicht inspiriert uns ja dieses Zeugnis von den beiden, dass sie gleich so ganz sichtbar geben, ganz neu zu sagen, ja Gott, du sollst Herr in meinem Leben sein. Jesus Christus, ich glaube von Herzen an dich. Amen.